ARD.
Wir wissen, dass Betrüger tatsächlich sehr narzisstisch sind, also dass sie eine hohe, extreme Selbstbezogenheit haben, dass sie ausbeuterisch agieren. Wir wissen, dass sie sich überhöhen, indem sie andere abwerten zum Beispiel. Und wir wissen auch, dass sie psychopathisch sind, dass sie tatsächlich so eine Skrupellosigkeit haben.
Einmal Betrüger, immer Betrüger. Um diese Frage geht es heute bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir reden über den Fall des sogenannten Trauerschwindlers. Mein Name ist Annette Ewen. Ihr könnt uns hören und abonnieren in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, Betrug, das ist etwas, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich hat man damit täglich zu tun, beziehungsweise mit den Versuchen, muss man ja vielleicht eher sagen. Das fängt ja eigentlich schon bei einer E-Mail an. Ihr habt es garantiert auch alle schon mal gehabt. Lieber Freund, und dann kriegst du irgendeine tragische Geschichte aufgetischt und am Ende steht dann, ja, Geld würde mir helfen, mit der Bitte dann auf einen Link zu klicken und dann was zu überweisen. Oder es gibt die SMSen. Erst vor ein paar Tagen habe ich wieder eine Nachricht bekommen. Hallo Papa, das ist meine neue Handynummer. Ist eigentlich auch ein Betrugsversuch. Heute reden wir über einen Fall, der nicht ganz so alltäglich ist wie das, was ich gerade geschildert habe. Ja, und vielleicht hat er ja auch deswegen für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht um den sogenannten Trauerschwindler. Das ist ein ehemaliger Bestatter aus dem Landkreis Rostock, der drei Frauen um hohe Summen betrogen haben soll. Enrico B. heißt er und dieser Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Bald, wir zeichnen jetzt Anfang November auf, startet vor dem Landgericht in Rostock ein Prozess gegen ihn. Ja, und sprechen will ich darüber mit Andreas Frost aus der NDR Online-Redaktion und jahrelanger Gerichtsreporter. Hallo Andreas.
Hallo Annette.
Ja, Andreas, also dieser Fall, der hat wirklich für wahnsinnig viel Wirbel gesorgt, nicht nur regional bei uns im NDR, sondern die einschlägigen Zeitungsblätter, die haben bundesweit darüber berichtet. Warum glaubst du, kriegt so ein Fall so viel Aufmerksamkeit? Was ist da das Spannende daran?
Nun, ich glaube, das ist ein sehr emotionaler Fall. Ne? Es geht um Vertrauen und es geht um Liebe. Und dann geht es eben auch um Trauer. Und das passt auf den ersten Blick nicht so zusammen. Das ist schon eine eher ungewöhnliche Gemengelage. Mhm. Und ich glaube, das berührt viele Menschen.
Und ich, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Voyeurismus. Ne? Also ich erwische mich auch dabei, dann auf solche Artikel zu klicken, ne? Weil ich mir denke, was steckt denn dahinter?
Ja, einerseits ist es Voyeurismus, aber das kennen wir aus vielen Strafprozessen, wo wir gerne hingucken, wo wir neugierig sind, was wir wissen wollen. Da geht es aber um Drogengeschäfte oder Mord und Totschlag. Das macht uns alles neugierig, aber für die meisten von uns ist das hier eigentlich weit weg. Mhm. Das mit dem Trauerschwindler, aber das spielt mitten unter uns, mitten in der bürgerlichen Gesellschaft, kann man ja sagen. Ne? Da geht es ums Betrügen und ums Betrogenwerden und das ist gar nicht so selten. Und zumindest das Betrogenwerden kann uns ja, wie du selber eben gesagt hast, vielen von uns passieren.
Und es ist ja auch immer so ein bisschen bei Betrug die Frage, wie konnte das passieren? Weil wenn man sich die Geschichte anhört, ist die ja total hanebüchen. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf.
Nee, wenn du Vertrauen zu jemandem hast und der dir Geschichten erzählt, das hinterfragt man nicht so schnell. Mhm. Ne? Man baut Vertrauen auf. Das kennen wir auch untereinander. Du kannst mir auch jetzt ganz tolle Geschichten erzählen. Und du bist glaubwürdig und dann glaube ich dir das. Und wenn sie irgendwie plausibel klingen, dann bezweifle ich das auch nicht.
Also in dieser Folge von MV im Fokus, da geht es um Enrico B. und alles rund um den Fall. Ja, was ist das für ein Mann? Warum läuft er überhaupt immer noch frei rum? Er hat eine relativ dicke Strafakte, so viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Und natürlich geht es um den anstehenden Prozess. Andreas, die meisten, die haben vermutlich schon mal von dem sogenannten Trauerschwindler gehört. Aber bring uns mal auf den Stand, um wen geht es und was wird ihm vorgeworfen?
Also es geht um diesen Enrico B., der jahrelang in Rostock und in weiterer Umgebung als Bestatter tätig war, hatte mehrere Bestattungshäuser. Er soll drei Frauen um sehr viel Geld betrogen haben. Die eine arbeitete bei einer Bank, von der er einen Kredit haben wollte und da hat er dann privat mit ihr angebandelt. Die anderen beiden sind dann diejenigen, warum er als Trauerschwindler bezeichnet wird. Er hat sie kennengelernt, als er wegen eines Trauerfalls zu ihnen ins Haus kam. Die eine hatte ihr kleines Kind verloren und bei der anderen war es nach vielen Jahren der Ehemann. Und um diese Frauen hat er sich gekümmert, auch noch weiter, als die Angehörigen längst unter der Erde waren, beerdigt waren. Er hat sie umgarnt, hat eine Beziehung aufgebaut. Irgendwann berichtete er dann aber von angeblichen finanziellen Engpässen in seiner ansonsten angeblich gut laufenden Firma. Und in allen drei Fällen boten sie ihm Hilfe an. Hm. Sie haben ihre Konten geplündert, irgendwelche Fonds aufgelöst und sogar selbst Kredite aufgenommen. Aber sie sagen alle, Er war in ihren Augen ein solventer Geschäftsmann und hat versprochen, das Geld zurückzuzahlen. Dabei war er aber gar nicht zahlungsfähig. Ja, alles hat das erste Gericht jedenfalls schon mal festgestellt. Offiziell hatte er damals, also so zwischen 2016 und 2018, wo diese drei Fälle spielen, kein Vermögen, keine Immobilien, keine Konten. Seine Firmen waren auf die Namen seiner zwei erwachsenen Kinder angemeldet und wahrscheinlich auch auf die Namen einiger Bekannten.
Um wie viel Geld ging's bei allen dreien?
Also bei der einen um 48.000, bei der nächsten um 45.000 und bei der dritten um rund 140.000 Euro. Und es gibt ja einen Amtsgerichtsprozess, gab es schon, und die haben festgestellt, er ist 195.000 Euro diesen drei Frauen schuldig geblieben.
Und damit hat er sich irgendwie ein schönes Leben gemacht? Oder was hat er mit dem Geld gemacht? Verprasst? Oder?
Das ist schwer zu sagen. Also eine Bekannte von ihm, mit der wir gesprochen haben, hat gesagt, er hatte sein Auskommen, er hat keine teuren Autos gehabt, keine große Wohnung, er hat nicht in Saus und Braus gelebt, so mit dickem Auto und goldenen Türklinken. Und sicher ist, dass er Schulden hatte. Vielleicht hat er mit dem vermutlich ergaunerten Geld dann ja immer wieder einen Teil seiner anderen Schulden irgendwo zurückgezahlt.
Das Amtsgericht Rostock, das hat Enrico B. im vergangenen Jahr ja schon verurteilt wegen gewerbsmäßigen Betruges an den drei Frauen, und zwar zu 3 Jahren und 10 Monaten. Aber er hat Berufung eingelegt. Und darum gibt es jetzt eben diesen neuen Prozess, den nächsten in der höheren Instanz am Landgericht in Rostock. Warum hat er dieses Urteil denn nicht akzeptiert? Hat er irgendwas dazu gesagt?
Er selbst hat in dem Prozess zu den Vorwürfen nichts gesagt. Da hat er zur Sache, wie das so schön heißt, weitgehend geschwiegen. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Sein Verteidiger hat für ihn gesprochen. Also der Bestatter bestreitet gar nicht, dass er Geld bekommen hat von diesen Frauen. Aber er sagt, die haben doch gewusst, dass ich finanziell nicht gut dastehe und vielleicht das gar nicht zurückzahlen kann. Mhm. Aber angeblich wollten sie ihm trotzdem helfen, weil sie in ihn verliebt waren. Betrügen wollte er die Frauen aber jedenfalls schon gar nicht, hat er vermitteln lassen. Ne? Das behauptet er so.
Also die haben ihm das Geld freiwillig gegeben, praktisch so, geschenkt.
So behauptet er das.
Okay.
Aber das Amtsgericht hat dem Enrico B. jedenfalls das nicht geglaubt, hat das als eine Schutzbehauptung gewertet. Und als das Urteil verkündet wurde, hat die vorsitzende Richterin von der immer gleichen Masche gesprochen, mit der er in allen Fällen eine emotionale Nähe hergestellt hat, um an das Geld der Frauen zu kommen. Mhm. Aber das Urteil ist, wie gesagt, nicht rechtskräftig. Und ich weiß auch nicht, ob sie das ins Urteil hineingeschrieben hat. Das ist nicht unbedingt für die Urteilsbegründung notwendig, aber sie hat es in der mündlichen Urteilsbegründung gesagt.
Wir reden gleich noch über die Frage, ja, über die Person Enrico B., was das eigentlich für ein Mann ist, was das für ein Mensch ist. Lass uns erstmal auf die Opfer schauen, Andreas. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Ich glaube, also dieses Verurteilen auch der Opfer, ne, wie kann man nur so blöd sein? Ich glaube, das können wir uns wirklich sparen, denn ich glaube, niemand kann von sich behaupten, dass er niemals auf einen Betrüger reinfallen würde. Ne? Die machen das oft ganz subtil und ganz clever, und ich glaube, das könnte wirklich jedem passieren. Was sind das denn für Frauen, die da betrogen wurden? Warum haben die das gemacht?
Also ich glaube, die standen alle drei mit beiden Beinen im Leben. Das eine ist eine Unternehmerin, das andere als gestandene Bankangestellte. Und zwei von ihnen waren deutlich älter als er. Die eine war ein ganzes Stück jünger. Und Jan hat er eben kennengelernt, als er in der Bank einen Kredit wollte, und sie lebte schon länger allein, und da hat er sie wohl um den Finger gewickelt, hat mit ihr geflirtet, ihr Komplimente gemacht, und sie ist dann eine Beziehung mit ihm eingegangen. Und die anderen beiden, dann haben wir ja schon gesagt, die sind hatten die einen ein Kind, die anderen ihren Ehemann nach langen, langen Jahren Ehe verloren. Und in beiden Fällen ist der, so haben es jedenfalls die beiden Frauen wahrgenommen, schon beim ersten Kontakt mit ihnen sehr sensibel mit ihnen umgegangen. Bei der einen war die Kripo noch im Haus und hat ihre Tatortarbeit gemacht. Also das Kind ist gestorben, ist nicht ermordet worden, aber sowas war so ein plötzlicher Kindstod wahrscheinlich. Hm. Aber in solchen Fällen kommt dann auch mal die Polizei ins Haus. Und er kam rein als Bestatter und hat sich ihr zugesandt, hat sie in den Arm genommen und ist sehr rücksichtsvoll mit ihr umgegangen. Und danach hat er den Kontakt gehalten und auch viel mit ihr, und das erzählt die Witwe eben auch, sehr lange mit ihnen geredet, und er strahlte Sicherheit aus. Ja. Das habe ich damals gebraucht, hat die eine der Frauen dann in der Fernsehdokumentation der ARD gesagt, diese ARD Primetime über den Trauerschwindler. Ne?
Da stelle ich den Link, den stelle ich euch auch noch in die Shownotes. Ne? Da geht es auch nochmal um den Fall.
Die sagen dann auch, sie haben eine Beziehung mit ihm angefangen und sie hatten auch gemeinsam Pläne geschmiedet. Wie Witze sagt, als sie ihm Geld geliehen hat und er dann nicht zurückzahlen konnte, da hat er immer plausible Ausreden gehabt und sie sei vollkommen blind gewesen und hat das nicht erkannt. Christine Habeter, das ist die Rechtsanwältin, die diese drei Frauen im ersten Prozess vertreten hat als Nebenklagevertreterin, nennt diesen Enrico B. einen skrupellosen Meister der Manipulation und dass er die Gabe habe, Empathie sehr wohl dosiert einzusetzen. Das ist können
und sie dann auszunutzen
ja auch. Ja, ne? Das können Betrüger relativ gut. Ne? Also das mit der emotionalen Notlage, die er ausgenutzt hat, der Frauen in dieser Trauerphase, das ist ein Begriff, den die Staatsanwaltschaft dann benutzt hat.
Aber ich meine, das kennt ja jeder, der in einer Beziehung ist auch oder auch zu Freunden. Ne? Man hat ja Vertrauen zu jemandem. Man unterstellt ja jemandem nichts Böses. Also wenn er sagt, ich kümmere mich oder ich mach mal oder ich bräuchte mal,
ja,
dann macht man.
Ja, ne? Wenn das, warum soll ich das hinterfragen?
Warum soll ich das hinterfragen? Es kommt ja aber auch immer darauf an, wie jemand dir was erzählt. Ne? Und wenn die sagen, dass er eine besonders charismatisch war und in dieser Situation, dass das passend war, dann hinterfragt man es halt eben nicht. Noch ein kleiner Hinweis von mir, das ist jetzt ein kleiner Einschub. Solltet ihr auch ein Thema haben, das hier mal Gehör finden soll, dann schreibt uns eine E-Mail an mvimfokus@ndr.de. Kritik und Anregungen, die nehmen wir natürlich auch gerne an. Andreas, wir wissen ja, dass Enrico B. über Jahre hinweg in dem, ja, wie soll ich, im weiten Feld des Betrugs, das kann ja alles Mögliche sein, in Berührung gekommen ist. Er ist mehrfach vorbestraft, auch wegen Betrugs. Und wenn jemand noch nicht verurteilt ist, dann sprechen wir Journalisten ja von einem mutmaßlichen Betrüger, von einem mutmaßlichen Täter. In diesem Fall können wir uns das aber sparen. Ne? Er ist ja ein verurteilter Betrüger. Wir können also wirklich sagen, er ist ein Betrüger. Aber er ist ja auch ein moralischer Betrüger. Etwas, was jetzt strafrechtlich kein Problem ist.
Bei den drei Frauen, um die es nun vor Gericht geht, hat er sozusagen beide Varianten des Betruges sozusagen miteinander verbunden. Ne? Hat eine emotionale Nähe zu ihnen aufgebaut. Aber er hatte ja noch andere Beziehungen. Und hier hat er dann die strafrechtliche und das emotionale miteinander verbunden. Ne?
Sag mal die Eckdaten zu Enrico B. bitte. Was ist das für ein Mann?
Er ist jetzt 50 Jahre alt, hat mehrere Jahre einige Bestattungshäuser betrieben, das wissen wir ja schon. Zuletzt lebte er von Bürgergeld und bekam die Miete vom Jobcenter überwiesen. Also so hat er es jedenfalls vor Gericht erzählt. Er ist im Landkreis Rostock aufgewachsen, hat wohl eine Tischlerlehre gemacht. Er sieht wohl nicht nur gut aus, oder viele Frauen sagen, er sieht gut aus. Er ist wohl sehr charmant und er beeindruckt wohl auch durch seine sehr tiefe Stimme. Das wohl soll auch so ein Merkmal sein. Und in den 1990er Jahren hat er zum ersten Mal geheiratet, hat zwei Kinder aus dieser Ehe, aber die Ehe ist bald in die Brüche gegangen. Und 2001 hat er dann angefangen, in einem Pflegeheim im Landkreis Rostock zu arbeiten. Und da soll er auch schon bei den älteren Bewohnerinnen auch schon richtig einen Schlag gehabt haben, wie uns erzählt wurde. Dort hat er aber auch mit einer Kollegin angebandelt und sie mit ihm. Und die beiden zogen dann auf sein Gehöft, sag ich mal. Er hatte ein größeres Gelände da im Landkreis Rostock auf dem Land. Und das Haus war groß genug, dass sie beide dann eine eigene Wohnung hatten, so übereinander. Aber diese Frau hatte keine Zweifel, dass dieser Workaholic, wie sie ihn nennt, ihr Lebenspartner war. Dass sie zusammengehörten. Ne? Dass sie mit ihm und er mit ihr ein gemeinsames Leben aufbauen wollte.
Und wie kam er dann in die Bestatterbranche?
Das Pflegeheim, wo er gearbeitet hat, er war dann irgendwann pleite. Und die beiden haben dann einen ambulanten Pflegedienst aufgezogen, auf die Beine gestellt. Das ging ein paar Jahre gut. Dann war auch das vorbei. Dann haben sie sich für eine Zeit lang durchlaviert. Und um 2011, 2012 ist er dann Bestatter geworden. Da ist er dann eingestiegen. Sie hat da mitgearbeitet. Und dafür braucht man ja keine Ausbildung so richtig. Einen Gewerbeschein braucht man aber keine weitere Zulassung. Bestatter kann man sehr schnell selber werden. Ne? Bemerkenswert ist, was seine damalige Partnerin über die finanzielle Seite der Medaille erzählt hat. Nämlich hat er ihr schon von Anfang erzählt, er habe viele Schulden aus seiner ersten Ehe mitgebracht. Seine erste Frau habe über alle Stränge geschlagen und er sitze da nur mit den beiden Kindern und viel Schulden. Und darum ist sie dann immer eingesprungen und hat wohl eine ganze Menge Geld bereitgestellt und hat auch wohl auch Kredite aufgenommen. Und er hat sie dann aber auch alles allem Schriftkram rausgehalten. Und das war für sie okay. Also immer, wenn es mal irgendwie kleine Nachfragen gab, hat er gesagt, wohl, das regel ich schon. Und erst als sie mit ihm Schluss gemacht hat, hat sie festgestellt, dass ein sechsstelliger Betrag sie in der Kreide stand. Die hat jetzt eine Privatinsolvenz durchgemacht. Mhm. In all den Jahren, das hat sie uns jedenfalls so erzählt, hat sie nicht mitbekommen, dass es dann noch eine zweite Frau gab,
Wahnsinn.
In der er zwei Kinder bekommen hat.
Ach, auf.
Also während dieser Beziehung, ne?
Ja, ja.
Und er muss sich um diese zweite Familie all die Jahre auch gekümmert haben. Denn nach Ansicht des Rostocker Amtsgerichts hat er schon seit 2017 dort gewohnt. Das ist, was ich so als Doppelleben bezeichnen, ne, würde.
Ja.
Dass er da geführt
ja, klar,
hat.
Ne? Eine Freundin und eine Familie. Ja. Und die eine ist ja mit ihm verheiratet, ne? Jetzt auch, oder?
Ja, und zwar die Langjährige da auf dem Land hat sich dann ja irgendwann von ihm getrennt.
Mhm.
Und mit der anderen ist er inzwischen verheiratet.
Mit der nochmal zwei Kinder bekommen hat,
ja.
Ne? Das ist die ja. Unfassbar. Okay, gut. Naja, wir wollen hier nicht urteilen. Das haben wir gesagt. Andreas, du hast ja einen Auszug aus dem Bundeszentralregister angeschaut. Das ist das Register, bei dem ja strafgerichtliche Verurteilungen aufgeführt werden. Also ist die Strafakte praktisch. So, und jetzt mal, um zu zeigen, was Enrico B. für ein Mann ist. Was steht da alles drin? Erzähl mal bitte.
Also die Liste ist lang, das fing 2001 schon an mit einer illegalen Abfallbeseitigung. Dann gab es weitere Urteile wegen Fahrens ohne Führerschein, mit nicht angemeldeten Autos. Dann hat er irgendwo offenbar mal Strom abgezwackt und all solche Sachen. Aber dann gab es auch schon Verurteilungen wegen Betruges, alles Geldstrafen. Und 2009 gibt es zwei Urteile, da hat er zum ersten Mal eine Bewährungsstrafe bekommen. Dann folgen noch ein paar andere Sachen. Also bis 2019 sind 16 einzelne Urteile in dem Bundeszentralregister aufgeführt, die abgeschlossen sind. Ne?
Und es laufen ja noch welche. Ne?
Wie ja, wissen. Also er ist jetzt vor zwei Monaten erst, also nach dem ersten Prozess, in dem es um die drei Frauen geht, da ging es auch um Betrug. Da hat er Handwerker übers Ohr gehauen. Aber auch ein älteres Ehepaar, das gegenüber von ihm gewohnt hat. Also das hat eine Vorgeschichte. Die Anwälte der beiden hat mir erzählt, dass er sich das Vertrauen der alten Leute erschlichen hat als Nachbar. Und die wollten ihr Haus verkaufen und das hat er ihnen abgekauft. Er hat gesagt, ihr kriegt ein lebenslanges Wohnrecht. Mhm. Aber dann hat er den Notar gewechselt, ganz kurzfristig. Und dann lag da offenbar ein Kaufvertrag. Da war jedenfalls vor dem lebenslanges Wohnrecht überhaupt nicht mehr die Rede. Dann hat er gesagt, die Heizungsrohre müssen alle ausgetauscht werden. Da gab es einen fünfstelligen Betrag, da sollten sie was zu bezahlen. Die hat er aber nie eingebaut. Und irgendwann hat er dann ihnen sogar Strom und Wasser abdrehen lassen. Das ist dann mit Hilfe der Justiz und den Ämtern ganz schnell wieder zurückgedreht worden. Ne? Und dann liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft noch ein interessanter Fall. Da sagen zwei andere Bestatter, wir haben ihn 2019, glaube ich, war das, unser lang eingeführtes Bestatterunternehmen in Rostock verkauft. 420.000 Euro.
Weil die in Rente gehen wollten wahrscheinlich.
Ja, ja. Und die hat er nie bezahlt. Aber der Fall ist noch nicht mal angeklagt, die ermitteln noch.
Das ist noch schwebend, das Verfahren.
Das schwebt noch, ne?
Okay. Hat er das denn alles alleine gemacht?
Also Mittäter sind nicht bekannt, ne?
Ja.
Er hat wahrscheinlich viele Menschen für sich eingespannt. Also seine Kinder, die dann kurz nachdem sie volljährig waren, angeblich diese Bestattungsinstitute geführt haben, wahrscheinlich als Strohmänner da fungiert haben. Aber er muss da überall die Fäden in der Hand gehabt haben. Aber offiziell in Papieren taucht er nicht richtig auf. Und wie die Gelder dann flossen, wissen wir dann auch nicht.
Ne? Zumal er also, nicht redet, ne?
Ja.
Der Fall, der ist ja recht präsent in den Medien, aus genannten Gründen, wir haben ja schon drüber gesprochen. Betrug an und für sich, das ist ja aber gar kein besonderes Delikt, ne? Hast du da Zahlen? Also wie oft wird betrogen in Mecklenburg-Vorpommern? Nachweislich, muss man sagen?
Nachweislich weiß ich nicht, aber ich weiß, wie viel die Polizei ermittelt hat, in wie vielen Fällen. Und in Mecklenburg-Vorpommern waren es ungefähr 9000 Fälle im vergangenen Jahr. Und der Schaden, der ihnen da angerichtet worden sein soll, waren 30 Millionen Euro. Ne? Aber das sind schon viele Massen, kleinere Fälle. Mhm. In den seltensten Fällen geht es um mehr als 5000 Euro, so wie bei dem Bestatter. Diese Einzelfälle waren alle viel höher. Ne? Viele Betrüger bekommen ja heutzutage ihr Opfer gar nicht zu Gesicht. Ne? Die Opfer sind dann so gesichtslose Organisationen wie der Staat, weil ich die Steuererklärung ein bisschen frisiere. Oder Versicherungen, weil ich da einen fingierten Blechschaden den unterjubel. der Sache am nächsten kommen dann natürlich diese Love-Scamming-Kontakte über...
Heiratsschwindel hat man wahrscheinlich früher gesagt. Ne? So, aber, ja. Halt, aber auch online ja jetzt neuerdings. Ja, ne? Das also, dass man die Leute gar nicht kennt, dass es die gar nicht gibt im Zweifel. Ja. Ne?
Na, in solchen Dating-Portalen lernst du irgendjemanden kennen, flirtest mit dem, hast ihn nie gesehen, irgendein Bauunternehmer, der auf einer Bohrplattform feststeckt angeblich.
Deswegen nicht kommen kann.
Und die Leute und was weiß ich nicht, ne? Überweisen so, okay, das ist schon ganz spannend. Ne?
Die Polizei warnt ja auch immer wieder vor solchen Sachen, ne? Und wir berichten ja auch immer wieder im Nordmagazin auf NDR1 Radio MV, aber trotzdem, ne? Es fallen immer wieder Leute rein, auch bei diesen Schockanrufen, ne?
Aber dieses von Angesicht zu Angesicht, so face to face Leute zu betrügen, so wie das bei Enrico B gewesen sein soll.
Das ist schon was anderes.
Das kommt auch gar nicht so häufig mehr vor.
Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, da ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Enrico B., ich drück's mal vorsichtig aus, ist ein Mensch, der andere Wertvorstellungen und Ansichten von Gut und Böse hat als die meisten. Du hast ja nicht persönlich mit ihm sprechen können, aber was glaubst du, was ist das für ein Mensch? Ich meine, er ist schon mehrfach verurteilt worden und betrügt immer weiter.
Also zu Enrico B. kann ich nichts sagen, den kenne ich nur aus der Ferne sozusagen. Ne? Aber ich bin ja häufiger in Gerichtssälen unterwegs und kenne so den einen oder anderen Rechtsanwalt oder eine Staatsanwältin, und die schon mal mit solchen Face-to-Face-Betrügern zu tun hatten. Und da habe ich mal einige darauf angesprochen, wie sie diese Menschen erlebt haben, welche Erfahrungen sie mit denen gemacht haben. Und also der eine meinte, dass es durchaus den geborenen Betrüger gibt, wie er das sagte. Denn wenn sie erfolgreich sind, dann machen sie es immer wieder. Ne? Und ein Kollege von ihm hat mir erzählt, dass notorische Betrüger sozusagen Witterung aufnehmen können. So hat er das genannt. Sie wittern die Schwachstellen ihrer Opfer, auch ihre emotionalen Bedürfnisse, und die bedienen sie dann. Da schwingen sie dann mit ihnen mit. Und der glaubt auch, dass es Betrüger gibt, die eine Art Begabung und eine Neigung haben, und die ist nicht weg, wenn sie dann mal für 2 Jahre ins Gefängnis müssen. Ne?
Ja.
Und dann habe ich noch von verschiedenen Leuten gehört, also ich meine Juristen, dass Betrüger gerne ihre Taten vor sich selbst verleugnen und dann auch andere dafür verantwortlich machen, manchmal sogar dann die Opfer. Wir haben das zusammen, also ich zusammen mit einer Kollegin vom Fernsehen, Katrin Karke, die das Thema auch für das Nordmagazin macht, haben eine Kriminalpsychologin gefragt. Und zwar die Katrin Chevalier, und die ist Hochschuldozentin, und zwar für Kriminalpsychologie und kriminalistische Psychologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Sie kennt Enrico B. nicht persönlich, aber sie kennt sich mit solchen Persönlichkeiten von Betrügern aus. Und zunächst haben wir sie gefragt, was notorische Betrüger besonders gut können, um anderen etwas abzuluxen.
Man muss bedenken, dass Betrüger tatsächlich ein komplexes Beziehungsgeflecht beherrschen müssen. Das heißt, sie müssen in sozialen Interaktionen sehr beweglich sein. Sie müssen eine Sensibilität haben. Sie müssen eine Anpassungsfähigkeit haben. Das heißt, sie müssen erkennen, was ist das Bedürfnis meines Gegenübers. Und sie müssen auch immer erkennen, wann hat mein Gegenüber zum Beispiel Zweifel oder Misstrauen, und müssen darauf reagieren können. Und was Betrüger vor allen Dingen gut können, ist Lügen. Also die meisten Menschen, wenn die lügen, die werden rot, die werden nervös, die verknappen in der Kommunikation, um sich möglichst nicht in Widersprüche zu verstricken. Das alles hat der Betrüger nicht. Der kann also hervorragend lügen. Der empfindet keine Scham, keine Angst, keine Schuld, wenn er lügt. Das machen ja die meisten Menschen.
Also das hört sich schon ganz schön nach Enrico B. an, ne? Wenn sie sagt, dass er auf die Bedürfnisse des Gegenübers so eingeht. Das haben die Frauen ja auch beschrieben, ne? in den Prozessen, dass er so wahnsinnig verständnisvoll war. Sich diese Lügengeschichten auszudenken und eine Rolle spielen, ne? Das ist ja das eine. Aber das andere ist ja dann auch wirklich Menschen auszunutzen und wirklich so skrupellos übers Ohr zu hauen. Kann das jeder oder ticken Betrüger da irgendwie anders? Was hat die Chevalier da gesagt?
Naja, sie sagt ja schon, dass viele Betrüger keine Scham und keine Angst empfinden. Aber sie haben wohl auch ein ganz besonderes Persönlichkeitsprofil.
Zum einen ist es der Narzissmus. Wir wissen, dass Betrüger tatsächlich sehr narzisstisch sind. Also, dass sie eine hohe, extreme Selbstbezogenheit haben, dass sie ausbeuterisch agieren. Wir wissen, dass sie sich überhöhen, indem sie andere abwerten, zum Beispiel. Und wir wissen auch, dass sie psychopathisch sind, dass sie tatsächlich so eine Skrupellosigkeit haben und sich dann tatsächlich von jeglicher Moral entbinden können. Also es gibt ja immer Ethik und Moral und wir alle haben ja so einen moralischen Kompass. Aber Betrüger können sich davon völlig loslösen.
Ausbeuterisch, ne, skrupellos, sehe ich jetzt auch wieder parallel, ne, zu Enrico B., was du so erzählt hast.
Als Gerichtsreporter halte ich mich mit solchen Einschätzungen natürlich zurück.
Ne? Ja, das war jetzt meine persönliche Einschätzung.
Das ist alles mutmaßlich.
Genau. Ja. So, die Strafakte von Enrico B. haben wir gerade schon gehört, die ist dick, 16 Einträge bis 2019. Was sagt die Wissenschaft? Gibt es da eine Neigung zu betrügen? Ist das eine Charaktereigenschaft? Macht Betrug vielleicht sogar süchtig, wenn er erfolgreich ist?
Annette, genau das haben wir Frau Schiveli auch gefragt.
Betrug und Sucht zu vergleichen, ist natürlich schwierig, weil bei Sucht ist es eine klinische Diagnose und hier bei dem Betrug, den wir ja hier diskutieren, ist es ja ein rechtsnormierter Begriff sozusagen. Aber ich glaube, dass erfolgreiches Betrügen tatsächlich abhängig machen kann, weil es dem Bedürfnis entspricht, was die Tatperson hat. Ja, also wenn ich einen Menschen habe, der gerne in aufregende Situationen geht und das Teil seiner Tathandlung ist, dann wird er immer wieder gerne in diese aufregenden Situationen gehen. Oder wenn ein Betrüger sehr abhängig davon ist, Bewunderung zu erfahren und das Teil der Tathandlung ist, dann wird er auch immer wieder in diese Tat einsteigen.
Also es hört sich ein bisschen nach Adrenalin-Junkie an.
Ja, daraus hat sich natürlich auch die nächste Frage ergeben. Einmal Betrug, immer Betrug. Hm. Und da sagt Frau Chevalier, es gibt wohl einige, die lassen sich schon durch Strafe beeindrucken, wenn sie mit einem mal im Knast waren. Aber sie sagt auch das ja.
Es gibt eben auch Menschen, die sind strafunempfindlich. Also die macht es gar nichts aus, in Haft zu gehen. Und die werden wahrscheinlich dann eher zu dem Schluss kommen, naja, jetzt weiß ich ja, wie die mich erwischt haben, jetzt muss ich es beim nächsten Mal nochmal besser machen. Also das bleibt ein individueller Entscheidungsprozess.
Strafunempfindlich, ne? Das finde ich einen ganz guten Begriff in unserem Fall. Das scheint Enrico B. ja auch zu sein. Wobei man auch gerechterweise sagen muss, trotz vieler Einträge in der Strafakte, er war noch nie in Haft, richtig?
Genau, das stimmt. Also er hat zahlreiche Geldstrafen bekommen und einige Bewährungsstrafen, aber das war nie in der Höhe, wo man die in der Haft anordnen musste. Die Geldstrafen hat er wohl auch immer wieder bezahlt. Hm. Das ist nun mal hier in Deutschland so, wer einmal Mist baut und seine Strafe begleicht, der kann dann irgendwann wieder Mist bauen und die nächste Strafe begleichen. Hm. Das gilt natürlich nicht für schwere Verbrechen, ne? Da muss man schon mal aufpassen. Ne?
Ja.
Was ich noch spannend fand bei Frau Chevalier, dass sie sagt, dass Betrüger sehr geduldig und ausdauernd sind und auch sehr empathisch, aber sie sind nicht unbedingt besonders intelligent. Ne? Sie müssen, was ja viele Leute glauben, ja, ne? Weil sie so viele Legenden koordinieren müssen. Ne? Sie müssen nur eine hohe Merkfähigkeit haben.
Sie müssen nur wissen, was sie für einen Quatsch erzählt haben. Ne?
Ja, eben, das muss man sich merken.
Die Expertin, die Kriminalpsychologin Katrin Chevalier, ich weiß nicht, hast du sie auch gefragt, würde sie auf einen Betrüger reinfallen?
Also sie sagt auch.
Sie würde auch?
Ja, während der Tathandlung würde sie auf den einen oder anderen reinfallen. Ja, ne? Und da sollte man sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen, nur weil man sehr viel Vertrauen aufgebaut hat. Also sie würde auch drauf einfallen. Ne? Also wir sollten sehr vorsichtig sein, bevor wir denn ja auch die drei mutmaßlichen Opfer des sogenannten Trauerschwinders, denen eine Mitschuld in die Schuhe schieben. Ne? Ja. Und dass zwei von ihnen mit ihm eine Beziehung hatten, nachdem sie einen lieben Menschen verloren hatten. Ja, das passiert. Ne? Das Leben geht nur mal weiter. Ne?
Da müssen wir aufpassen. Stimmt. Das stimmt. Ja, nee, also wie gesagt, ne, wir urteilen nicht über die Opfer und wir urteilen auch nur zum Teil über Enrico B. und zwar dann ja darüber, wofür er schon verurteilt wurde. Andreas, lass uns jetzt mal wieder wirklich konkret zum sogenannten Trauerschwindler, zu Enrico B. zurückkommen. Jetzt steht bald dieser Berufungsprozess an. Warum? Weil er das Urteil nicht akzeptieren wollte.
Ja, nicht nur er, sondern auch die Staatsanwaltschaft hat das nicht akzeptiert und zwar im Ganzen. Darum beginnt der Prozess quasi von vorne beim Landgericht in Rostock mit ein paar mehr Richtern als beim Amtsgericht. Und so eine Berufung ist ganz normal, das muss man auch nicht weiter begründen, weil beide sagen, das ist kein richtiges Urteil, wird das Urteil jetzt quasi vom Amtsgericht überprüft, so heißt das. Mhm. Klar, die Staatsanwaltschaft will hier eine höhere Strafe erreichen und der Bestatter will, soweit ich weiß, einen Freispruch. Er hält das Urteil eben für falsch vom Amtsgericht und möchte erreichen, dass das Landgericht eben ihm glaubt und nicht den drei Frauen.
Die müssen dann wieder aussagen?
Ja, auf alle Fälle. Ne? Das sind die Hauptbelastungszeugen. Mhm. Ne?
Auch wenn Sie wahrscheinlich damit abschließen wollen würden gerne. Ne? Ich meine, die haben das ja alles schon mal erzählt, schon mehrfach erzählt. Ne?
Ja, auch in der Fernsehdoku bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei. Aber das zählt erstmal nicht. Ne? Im Prozess gilt immer das, was in dem Prozess gesagt wird, der gerade läuft. Ne? An was Sie sich erinnern. Ne? Und selbst wenn Sie mit der Sache eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen und damit abschließen wollen, müssen Sie Aussagen. Sie sind ja auch mit dem Bestatter nicht verwandt. Ne?
Dann könnten Sie das die Aussage verweigern. Ne?
Mhm. Ja. Ne?
Das muss doch auch wahnsinnig belastend sein für die, oder?
Das habe ich auch gedacht und darüber habe ich mit der Rechtsanwältin, der Christine Habeter, gesprochen. Die hat ja die drei Frauen mal vertreten vor Gericht. Mhm. Und das hat sie mir hier gesagt.
Den Frauen geht's gut. Die haben ja ein Netzwerk gegründet und das funktioniert bis heute gut. Man hält sich, was die Verfahrensabläufe angeht, auf dem Laufenden. Man hält sich auf dem Laufenden, was das aktuelle Leben, was die Befindlichkeiten angeht. Ja, es geht ihnen gut. Natürlich ist eine gewisse Befangenheit, die sich jetzt wieder aufbaut, wieder vor Gericht, wieder Zeuge zu sein, nach den langwierigen polizeilichen Vernehmungen, nach den langwierigen Vernehmungen in erster Instanz, nun auch noch in zweiter Instanz. Es gibt keinerlei Signale von Seiten der jetzt aktuellen Verteidigung, dass sich das noch ändern könnte.
Also wenn ich mir das so angucke oder anhöre, was du da alles über seine Vorstrafen erzählt hast, ich als Juralaien, ich würde fast sagen, das wird doch in der Gefängnisstrafe enden, oder?
Ja, das habe ich Frau Habeter jetzt auch erstmal gefragt und lass uns das mal hören, was sie dazu gesagt hat.
Ich bin überzeugt davon, dass das Landgericht ihn verurteilen wird. Das Strafmaß ist natürlich offen, weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben Berufung eingelegt. Es ist also nicht so wie in anderen Fällen, wenn wir es haben, dass nur die Verteidigung Berufung einlegt, dann ist ja der Angeklagte völlig sicher. Es kann sich nicht schlechter für ihn gestalten. Er kann sich nur verbessern. Und das ist hier nicht der Fall. Die Staatsanwaltschaft hat auch Berufung eingelegt. Also ist der Weg nach oben oder einer höheren Freiheitsstrafe sehr wohl offen. Also er ist verurteilt, jetzt schon zweimal, aber die Verurteilungen sind nicht rechtskräftig. Sein Bundeszentralregister, das ist ja auch verlesen worden in der öffentlichen Verhandlung, weist ja eine ganze Serie von Bestrafungen aus. Nichts hat ihn ausbremsen können. Und jetzt steht er zwei Freiheitsstrafen gegenüber. Und ich denke, jetzt ist absehbar, dass er seinen Wohnsitz in eine Justizvollzugsanstalt wechseln wird.
Das hört sich jetzt ja so an, als ob Sie da sehr sicher ist, ne? Dass das so passieren wird.
Ja, also Frau Habeter ist ja auch ein bisschen Partei. Ne?
Sie ist parteiisch, ja.
Sie hat jahrelang sich für diese Menschen da engagiert, auch für andere, die mit Enrico B. Ärger hatten. Ne?
Heißt aber, du bist dir nicht so sicher, dass das so ausgeht?
Nee, ne? Also zum einen spielt eben dieses einmal Betrüger, immer Betrüger, selbst wenn es irgendwie psychologisch auf Enrico B. zutreffen sollte, ne? Was ich ja gar nicht weiß, das spielt im Prozess zunächst mal gar keine Rolle, ne? Auch sein Lebenswandel nicht. Ne?
Ja.
Angeklagt sind hier 11 Betrügereien, einzelne Geldübergaben, mit denen er 3 Frauen über den Tisch gezogen haben soll. Ne? Und die muss das Gericht alle ein bei ein sozusagen aufklären. Ne? Und dann kommt es vielleicht ja zu dem Schluss, ja, das waren in den Fällen 1 bis 5 und 9 bis 11 war das Betrug, aber in den anderen dreien waren das eben doch Geschenke. Ne? Also im Strafgesetzbuch gibt es den Paragraphen 263. Bei denen geht es um den Trauerschwindler. Ne?
Der trifft auf ihn zu, ne?
Soll ich es vorlesen?
Ja, bitte, mach mal.
Da steht drin, wer in der Absicht, sich oder einen Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Das war das Zitat.
Ne? Also Vorspiegelung falscher Tatsachen, ne? Darum geht's. Und dass das Vermögen anderer beschädigt wurde. Er sagt ja, er hat keine falschen Tatsachen vorgespiegelt, ne?
Das ist, glaube ich, also unstrittig ist, glaube ich, dass da Geld geflossen ist von den Frauen zu ihm und dass er dann mehr Geld hatte und sie weniger, ne? Aber eben ist die Frage, hat er wirklich einen Irrtum bei den Frauen erzeugt, ganz aktiv, oder weil er gemerkt hat, die halten mich für was anderes, aber ich sage ihnen das jetzt mal nicht, ne? Hat das nicht korrigiert, ne? Und dann ist ihm ganz wichtig auch die Absicht. Hat er das wirklich in der Absicht gemacht, ja, sie abzuzocken? Ne? Mhm. Und das muss das Landgericht alles klären und gut nachvollziehbar belegen in seinem Urteil. Und da werden wir mal sehen, ob das gelingt.
Gibt es dann eigentlich noch eine höhere Instanz nach dem Landgericht?
Ja, natürlich. Die Revision, also beide Seiten können auch dieses Urteil dann durch die Revision dann angreifen. Dann geht der Fall zum Oberlandesgericht. Die überprüfen in der Regel aber nur die Akten und das Urteil, ob die Kollegen am Landgericht Rostock irgendwie Mist gebaut haben oder nicht. Und wenn die dann sagen, ja, die da unter uns, die Landgerichtsrichter haben Mist gebaut, dann geht das, fängt der Prozess neu an, dieser Berufungsprozess, an einer anderen Strafkammer, gegebenenfalls sogar an einem anderen Landgericht.
Ist euch vielleicht aufgefallen, Berufung und Revision, zwei juristische Begriffe, die ganz mal runtergebrochen beides Widerspruch gegen ein Urteil bedeuten. Das kommt ein bisschen drauf an, wer dafür zuständig ist, welches Gericht und so weiter. Damit langweilen wir euch jetzt nicht. Das sind jetzt juristische Feinheiten. Also Andreas, wenn ich jetzt zugehört habe, die Strafe könnte auch milder ausfallen, ne, gegen Enrico B.
Ja, er kann auch freigesprochen werden. Die Strafe kann milder ausfallen, sie kann aber auch deutlich höher ausfallen.
Ja. Ne? Das hört sich nach einem sehr langwierigen Prozess an. Glaubst du, er wird aussagen?
Also das wird mich überraschen, ne? Und wenn, dann wird er nicht selber reden. Das wird dann seine Verteidigerin für ihn machen und da dann auch nur so viel einräumen, wie es für ihn vor Gericht denn günstig ist.
Ja, klar.
Ne? Also ich habe ein paar Rechtsanwälte gefragt, wie sie denn so einen notorischen Betrüger verteidigen würden. Ne? Also nicht Enrico B., den wissen sie ja nicht, aber so allgemein. Und die sagen mir, ein Betrüger darf vor Gericht nie reden, kein Wort sagen möglichst. Das ist ja auch deren nur gutes Recht, nicht nur deren, sondern alle Angeklagten. Denn sonst reden Betrüger sich gerne um Kopf und Kragen und fangen an, die Sachen schön zu reden. Einer sagte auch, die wissen dann vor Gericht auch immer noch alles besser. Das ist dann auch gefährlich.
Kommt nicht so gut an, ne?
Nee, kommt dann nicht so gut ein. Und Betrugsprozesse dauern, sagte mir ein Richter, gern auch mal sehr lange, weil die Angeklagten so uneinsichtig seien.
Wer ist denn die Verteidigerin oder der Verteidiger von Enrico B.?
Also er hat eine Pflichtverteidigerin, die ist noch nicht so lange dabei. Die habe ich mal in einem Mordprozess in Rostock erlebt. Da ging es um einen jugendlichen Mörder oder einen jungen Mörder, der seine Familie umgebracht hatte. Und da habe ich sie als unerschrockene Juristin erlebt, die sich natürlich gern dann mit den Leuten, die man verteidigt, wird ein Anwalt ja gern in einen Topf geworfen, was natürlich vollkommen falsch ist. Aber das hat sie sehr gut durchgestanden, wie ich fand. Aber die ist im Fall Enrico B. erst seit kurzem dabei, denn ihr Vorgänger hat kurzfristig sein Mandat niedergelegt. Da weiß ich nicht warum. Aber das ist noch wieder ganz interessant. Der gehörte nämlich zur Anwaltskanzlei von Johann Schwenn in Hamburg. Das ist ja ein sehr renommierter Anwalt. Der hat zum Beispiel den Wettermoderator Kachelmann damals gegen die Vergewaltigungsvorwürfe
verteidigt. Wir erinnern uns alle, ja.
Und der Johann Schwenn übernimmt gern mal wieder Fälle, von denen er glaubt, dass da jemand unschuldig verurteilt wurde und dann geht er mit denen in die Revision. Oder widmet sich auch gern Fällen, wo er sagt, die sind von den Medien schon mal vorverurteilt worden.
Und das ist bei Enrico B. der Fall? Fragezeichen?
Nicht jede Berichterstattung ist eine Vorverurteilung, ne? Aber manchmal ist das schon eine Gratwanderung und ich hoffe, dass wir hier heute uns die gelingt. Aber man kann ja auch sagen, bei den Medien vielleicht all was über ihn schon berichtet worden ist, könnte ihm auch nützen, ne? Also manchmal, wenn man zu sehr vorverurteilt wird von den Medien, dann gibt es mal 2-3 Monate Strafnachlass. Und bei der Verteidigung könnte man sich auch überlegen, ob die Frauen, die da jetzt alle wieder aussagen müssen, die sind ja untereinander vernetzt, haben viel miteinander geredet, waren schon in der Fernsehdoku. Da würde ich als Verteidiger dann auch mal fragen, wie viel erinnern sie denn wirklich noch von sich selbst und was ist, hat sich jetzt vermengt durch die Erzählung der anderen Betroffenen. Ne? Also so.
Ja, er ist ja schon verurteilt worden für manche Sachen, darüber können wir ganz klar sprechen. Und der Fall der drei Frauen, da ist das Verfahren ja noch anhängig, ist noch nicht abgeschlossen. In diesem Fall müssen wir von einem mutmaßlichen Betrüger reden. Ne? Ja. Ihr habt natürlich, Andreas, das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, die Anwältin von Enrico B. gefragt, was er denn zu diesen Vorwürfen sagt. Da gab es die schriftliche Antwort, aus Gründen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht werde man zu diesen aufgeworfenen Fragen nicht sagen, die werde man nicht beantworten. Das der Vollständigkeit halber. So, angenommen, das Landgericht verurteilt Enrico B. jetzt, ne, zu, was weiß ich, 5 Jahren und so weiter und die Revision wird abgewiesen vom Landgericht. Was passiert dann? Der muss dann ins Gefängnis, oder?
Ja, dann muss er wohl ins Gefängnis und seine Strafe absitzen. Ne? Notorische Betrüger gelten übrigens auch so in Gefängnissen als so besondere Vögel, in Anführungsstrichen. Ne? Ein Rechtsanwalt hat mir mal erzählt, dass sie sehr schnell mit den Wärtern oder dann auch anderen Mitarbeitern ins Gespräch kommen und sie in Gespräche verwickeln und dann hier und da kleine Vorteile sich davon erhoffen.
Ja.
Denn das sind ja auch keine Mörder und Vergewaltiger, sondern das sind ja ganz umgängliche Menschen meist. Mit denen kann man sich ja abgeben. Ne?
Ja, das sollte man meinen. Ne? Am 20. November voraussichtlich beginnt der Revisionsprozess gegen Enrico B., ja, der vielen unter der Bezeichnung oder dem Namen Trauerschwindler bekannt ist. Was das für ein Mann ist, wie die Hintergründe der Vorwürfe sind, was ihm droht, darüber habe ich gesprochen mit NDR-Reporter Andreas Frost. Vielen Dank.
Bitte, gern geschehen.
Das war eine Folge aus dem Ostseestudio in Rostock. Die Redaktion hatte Silke Jans. Wenn der Prozess dann losgeht vor Gericht, dann könnt ihr jetzt also auf jeden Fall mitreden. So, und wenn ihr unser Programm verfolgt, dann verpasst ihr auch nicht den Prozessauftakt, denn wir berichten darüber natürlich auf ndr.de/mv, im Nordmagazin und auf NDR 1 Radio MV. In die Shownotes, da packe ich euch auch noch den Link zur TV-Doku über Enrico B. von der ARD Crime Time. Und das ist auch gleichzeitig mein Podcast-Tipp, die ARD Crime Time. Da geht es nicht nur um Enrico B., sondern es geht einfach um wahnsinnig spannende Kriminalfälle. Ich habe letztens einen gehört, eine Folge zu Tatunka Nara, kannte ich bisher nicht. Das ist ein Hochstapler und Betrüger, ein Deutscher, der im brasilianischen Dschungel lebte. Und da hat er sich als Häuptling eines brasilianischen Stammes ausgegeben. Und ihm sind sehr viele Menschen aufgesessen und einige davon haben sogar ihr Leben verloren. Sehr spannend und da könnt ihr unbedingt mal reinhören in der App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.